Wir wollen dann noch gemeinsam beten. Ja, lieber Vater, wir sind nun nicht in irgendeinem Namen zusammengekommen, sondern im Namen Jesu Christi, in dem Namen, in dem allein das Heil liegt. Und wir danken dir, dass du selbst gemäß deiner Zusage gegenwärtig bist, dass du selbst diese Stunde in deine Hand nehmen möchtest, dass du uns prägen und gestalten möchtest. Danken dir, dass du zu uns sprichst. Danken dir, dass du uns als Gegenüber adelst. Und eins tut Not, so wie wir gesungen haben, zur Ruhe zu kommen vor dir, dass du reden kannst. Und uns gib Ohren, die hören, Augen, die sehen. Wir danken dir, dass du unseren Bruder segnest, dass du ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht, prophetische Rede gibst, das zu sagen, was von dir her gesagt werden muss. Und du, der du die Herzen kennst, kannst in das Verborgene der Herzen sprechen. So ganz persönlich, ganz individuell, was ein jeder bedarf. Danke für das Stück Brot, das du uns vom Himmel heute Morgen brichst. Wir preisen, wir loben dich. Was sind wir froh, dass wir dich kennen und haben dürfen. Und dass du dich in deinem Sohn uns völlig gibst. Amen.
Amen. Ja, ich wünsche einen guten Morgen, auch meinerseits. Wenn ich euch angucke, gilt der alte Glaubenssatz, kleine Augen, große Herzen. Aber ich hoffe, dass wir wach werden noch über das schöne Wetter und all das, was wir zusammen verhandeln werden. Glauben heißt Wissen, ist unser Unterthema in unserer ersten Einheit. Und dieses Thema hat ja etwas Provozierendes, mindestens wenn wir das in Karlsruhe auf der Straße im Gespräch in einer Umfrage gesagt hätten. Denn eigentlich ist ja umgangssprachlich die Rede, Glauben heißt nicht Wissen. Wir wollen uns in diesen Tagen und auch an diesem Tag heute, in den drei Einheiten heute, mit dem Glauben beschäftigen. Und in der Tat, du hattest es, Andreas, eben schon gesagt, wir reden immer selbstverständlich vom Glauben, aber reden wir auch verständlich vom Glauben. Wir wollen uns Zeit lassen, in diesen Tagen das Grundlegende gemeinsam zu untersuchen. In der Tat, es laufen zwei Zettel herum, die ihr im Laufe des Vormittags benutzen könnt. Und wir haben auf einem der Rückseiten Glaube und Glauben bei Paulus. Da habe ich einige der Stellen, die uns heute beschäftigen, zusammengestellt für die, die ihre Bibel nicht da haben oder sich schnell orientieren wollen. Und habe ganz unten noch einmal hervorgehoben einige Zeilen zum Nacharbeiten zu Hause. Und das beginnt mit diesem ersten markierenden Dreieck. Die Bezeichnung der Christen war am Anfang die Bezeichnung die Glaubenden, die Glaubenden. Die Christen haben sich am Anfang als die Glaubenden oder sagt man im Deutschen die Gläubigen bezeichnet. Der Glaubensbegriff ist für das Christsein also zentral. Zentral nicht nur in Hinsicht auf die Abgrenzung gegenüber der Welt und dem Unglauben, sondern zentral auch gegenüber dem Alten Testament und Israel. Der Begriff des Glaubens kommt an einigen Stellen im Alten Testament vor, ganz zentralen Stellen. Und für Paulus natürlich die Stellen, die er genießt und richtig auslegt, zum Beispiel 1. Mose 15, 6, Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber ein Jude würde wohl nicht, wenn man ihn fragt, was ist das Zentrale an der jüdischen Religion, sagen, der Glaube. Es wäre der Gehorsam, es wäre die Gerechtigkeit und vieles andere könnte ein Jude ergänzen, er käme aber nicht zunächst auf den Glaubensbegriff. Vor allen Dingen käme ein Jude und jemand, der am Alten Testament alleine orientiert ist, nicht auf den Gedanken zu sagen, der Glaube allein ist bezeichnend für das Christsein. Diese zentrale Bedeutung des Glaubens ist das Besondere der christlichen Religion. Merkmal gegenüber Israel und Merkmal gegenüber der Welt. Und insofern ist es nur zu verständlich, dass wir uns auch programmatisch einmal mit dem, was zentral ist, beschäftigen. Was bedeutet eigentlich Glauben? Nun, ich sagte schon, dass wir neuzeitlich umgangssprachlich den Begriff des Glaubens sehr niederschwellig, sehr flach benutzen. Wenn wir gestern nicht gewusst hätten, dass es heute vielleicht schönes Wetter gibt, dann hätten wir gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube es. Das heißt, dass im Deutschen der Begriff des Glaubens zunächst zur Kennzeichnung einer geringeren Gewissheit ist. Was ich weiß, das nenne ich auch Wissen. Und wenn ich es nicht so genau weiß, dann sage ich, ich glaube, ich nehme an, ich vermute. In dieser niedrigen Bedeutung bedeutet Glauben nicht sicher Wissen. Das mag auch für manche Christen zutreffen, dass sie sagen, ja, das passt genau. Jesus ist vermutlich auferstanden, genau weiß ich es nicht. Sein Kreuz hat eine gewisse Bedeutung zu unserem Heil, aber ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, aber es ist so. Ich glaube, dass Christus irgendwann mal wiederkommt. Ich glaube, dass es einen Himmel gibt. Aber das alles ist natürlich nicht Glauben im eigentlichen neutestamentlichen Sinne und im gefüllten Sinn. Wir können sagen, im Gegenteil. Und das ist ja das Thema des heutigen Morgens. Für das Neue Testament, für das Evangelium, ist Glauben Wissen. Von Anfang an haben Christen ihren Glauben deshalb formuliert mit das Sätzen. Ich glaube das. So haben wir auf unserem Zettel unter Römer 10, Vers 9, eine Formel Römer 10, Vers 9, die ganz grundlegend ist und uns heute Vormittag wie heute Mittag beschäftigen kann. Dort sagt nämlich Paulus, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du also bekennst, dass Jesus der Herr ist, und zweitens, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Das, was dazwischen steht, ist griechisch, das darf euch nicht anfechten. Das liegt daran, dass ich diese Papiere auch bei Studenten verwende. Also wenn jemand jetzt in Sprachen liest, dann kann er das griechisch auch ohne es zu lernen. Aber alles, was da in Klammern unverständlich ist, das könnt ihr übergehen. Es steht alles deutsch daneben. Entschuldigt, das lag daran, dass ich nicht die Zeit hatte, alles griechisch zu löschen, aber ihr verzeiht mir das. Alles Wichtige ist auf deutsch daneben. Was steht hier? Glauben lässt sich inhaltlich aussagen. Und das muss man deshalb sagen, weil in den letzten Jahrhunderten im Rahmen der Kirche und der Theologie das Glauben das in Misskredit geraten ist. Man hat immer so getan, dass Glaubensinhalt, dass Dogmatik unwesentlich ist. Es gehe nur um Lebensvollzug, es gehe nur darum, dass der Glaube etwas mit meinem Bauch, mit meinem Ich, mit meinem Selbst zu tun hat. Es gehe nur um Vertrauen. Zu all dem kommen wir noch. Aber die Grundlage im Neuen Testament ist das Glauben das. Das ist auch gar nicht aufgesetzt. Das ist nämlich auch zwischenmenschlich so. Wir können nicht jemandem vertrauen, wenn wir nichts von ihm wissen. Vertrauen gründet immer in Kenntnis und Wissen. Ja, man kann sogar sagen, je mehr ich Vertrauenswürdiges von dem anderen weiß, desto begründeter ist mein Vertrauen. Je mehr ich weiß, desto selbstverständlicher wird mein Glaube. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, um dir zu glauben, brauche ich aber ein großes Vertrauen, dann wäre das ein typisch männliches Kompliment, aber keins, das bei Frauen gut ankommt. Warum? Nun, wenn ich sage, ich brauche einen großen Glauben, setze ich ja voraus, dass der andere nicht glaubenswürdig ist. Je mehr ein Christ seinen eigenen Glauben wichtig nimmt, desto weniger hat er verstanden. Wenn sich einer seines Glaubens rühmt, dann hat er einen kleinen Gott. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen nur den Glauben an einen großen Gott. Und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und insofern ist es für uns klar, dass unser Glauben in dem Maß wächst, wie wir Grundlagen, Inhaltliches von Gott erfahren und wissen. Als junger Christ hat mich die Frage beschäftigt, wie kann ich im Glauben wachsen? Ich habe schon das Richtige damit gemeint, aber ich habe das Falsche gesagt und das Falsche gesucht. Ich habe nämlich so getan, als wäre Gott unsichtbar, nicht treu, nicht belastbar, nicht berechenbar. Und ich müsste jetzt in meinem Glauben so wachsen, dass immer mehr draus wird. Gott ist so groß, wie ich ihn glaube. Das ist aber ein Irrweg. Das Wachsen im Glauben stellt sich in dem Maße ein, wie Gott in meinem Leben wächst. Das heißt, wie ich ihn erkenne als der, der er ist. Glauben heißt Wissen, bedeutet also, dass wir, und das muss ich euch nicht sagen, denn das ist der Grund, warum ihr heute alle hier seid und in diesen Tagen, dass wir mehr über das Evangelium und Gott wissen müssen. Und diese Erkenntnis, dieses Wissen wird unseren Glauben größer machen, leichter machen, selbstverständlicher gestalten. Glauben heißt Wissen. Und das Spannende ist, dass gegen unsere heutige theologische Sicht auf die frühe Kirche das Glaubenswissen und das Glaubensbekenntnis am Anfang stand. Das Neue Testament ist entstanden in den Jahren 50 bis 100, sagt man. Es kann etwas früher begonnen haben, es kann in den Rändern etwas später sein. 50 bis 100 aber ist ungefähr die Zeitspanne, in der das Neue Testament entstand. Um das Jahr 30 haben wir berechnet, wobei man das nicht genau weiß, das ist wieder schwierig mit den Monden und den Sonnen, aber das kann uns egal sein, uns genügt es über den Daumen. Um das Jahr 30 haben wir wohl Kreuzigung und Auferstehung Jesu anzusetzen. Das Spannende ist nun, dass wenn wir uns das Neue Testament selbst als Buch anschauen, alles, was wir hier haben, in den Jahren 50 bis 100 entstanden sein mag. Im Neuen Testament aber selbst, und zwar in den frühesten Schriften, den Briefen des Paulus, sind erkennbar immer wieder Glaubensbekenntnisse enthalten. Es sind Hymnen enthalten, wie dieser schöne Philipperhymnus, Philipper 2, 6 folgende. Der, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst. Das heißt, wir haben in diesem Neuen Testament, entstanden zweite Hälfte erstes Jahrhundert, also schriftlich festgehalten Überlieferungen, die noch älter sind. Damit können wir nicht nur vermuten, sondern wir können sicher wissen und haben den schriftlichen Erweis, dass das, worauf unser Glaube gründet, entstanden ist in den 10, 20 Jahren zwischen der Auferstehung Jesu und dem, was wir an Paulus' Briefen verorten können. Ich muss jetzt ganz schnell rechnen. Wir kennen uns haarscharf 22 Jahre. Da waren wir zusammen in einer Bibelkundeveranstaltung. Jetzt will ich nicht kokett sein und sagen, ich weiß doch, was er wusste, was er nicht wusste. Dass er das wäre zu kokett und zu frech für einen Gast. Aber der Punkt ist, für Erwachsene sind diese 20 Jahre und alle, die älter als 20 sind unter uns oder älter als 30, wissen das, was das für eine knappe Zeitspanne ist. Der Punkt ist auch das Christusbekenntnis, dass nämlich Christus schon vor seiner Geburt bei seinem himmlischen Vater war, dass er das Wort Gottes war, das beim Vater wohnte, dass durch ihn die Welt erschaffen ist. Finden wir in 1. Korinther 8, Vers 6 in einer Formel ganz nebenbei erwähnt. Es geht nämlich eigentlich um das Verhalten. Dort sagt nämlich Paulus, wir haben nur einen Gott, nämlich Gott Vater, durch den alles geschaffen ist von dem her und zu dem hin. Und wir haben einen Herrn Jesus Christus, durch den alles erschaffen ist und wir durch ihn. Was setzt hier Paulus in dem zitierten Bekenntnis voraus? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Vater ist der Schöpfer, aus dem alles ist, zu dem hin alles ist. Und Jesus Christus, der Herr, ist der, durch den die ganze Erde erschaffen ist. Das heißt, dass nicht etwa am Ende des ersten Jahrhunderts, in der frühen Kirche, wie gesagt wird, die Bedeutung Jesu Christi hervorgehoben wurde, dass er göttlicher Gestalt war, dass er Schöpfungsmittler war. dass er das ewige Wort Gottes war, die Weisheit Gottes in Ewigkeit. Das alles stand am Anfang des Glaubens. Wenn ihr behütet groß geworden seid, immer in christlicher Gemeinschaft, zuckt ihr vielleicht mit der Schulter und sagt, ja natürlich, was denn auch sonst? Wenn ihr aber im Gespräch seid mit dem, was sonst gelehrt wird in Deutschland und geglaubt wird, haben wir hier eine Sensation. Am Anfang stand das große Glaubenswissen. Das war die Grundlage. Nun könnten wir sagen, ja schön, dann kuscheln wir uns einfach in dem Glauben der Urgemeinde und haben ungebrochen ja die Quellen und können uns jetzt die Gewissheit daraus ziehen. Wer aber genau hinschaut in die Paulusbriefe und auch in die Apostelgeschichte, der macht eine überraschende Entdeckung. Der Glaube war im ersten Jahrhundert nicht weniger umstritten als heute, sondern mindestens genauso stark wie heute. Das heißt, es begann unser christlicher Glaube gleich zu Beginn mit einer Glaubenskrise. Die Apostelgeschichte ist voll von Konflikten der frühen Kirche. Denken wir nur an Kapitel 10 und 11. Petrus im Haus des Cornelius, er kommt nach Jerusalem zurück und wird dort gescholten von denen, die sich von den Pharisäern her bekehrt haben und sagt, du bist bei einem Heiden eingekehrt, das hättest du nicht tun dürfen. Apostelgeschichte 15, bei der Heidenmission entstand die Frage, was machen wir eigentlich mit Heiden, die in Israel, dem Israel Gottes, nämlich dem Volk Gottes durch Jesus Christus eingegliedert werden sollen? Sollen die Tora des Mose, das Gesetz des Mose übernehmen? Sollen die beschnitten werden oder sind die nicht beschnitten? Und wenn sie nicht beschnitten sind, was ist dann eigentlich zwischen Heidenchristen und Judenchristen? Das heißt, wenn wir das Glaubenswissen, wenn wir das Glaubensfundament studieren, da merken wir, dass wir gleich als Erwachsene herausgefordert sind. Denn wir stoßen hier nicht auf Selbstverständlichkeiten, sondern wir können sagen, das Evangelium musste sich bei den ersten Christen durchsetzen. Gewissheit musste erst gewonnen werden. Am Anfang war nicht die Einheit. Am Anfang war nicht die Selbstverständlichkeit, sondern am Anfang war die Krise, das Ringen um die Wahrheit des Evangeliums. Das hat für mich etwas sehr Tröstliches. Denn wir neigen ja dazu, die Urgemeinde immer etwas rosarot darzustellen und wundern uns dann, warum es bei uns so viel Ärger gibt, Mühsal gibt, Streitereien und Neid gibt, warum wir uns nicht gleich einig werden, nicht einmal in unseren eigenen Gemeinschaften. Das gehört zu unserer menschlichen Natur. Der alte Adam und die alte Eva müssen erst getauft werden und das ist nicht so leicht. Der alte Luther hat ja mal gesagt, das Biest kann schwimmen. Das steht zwar nicht bei Paulus, aber ein Stück weit entspricht es meiner Lebenserfahrung, dass man den Eindruck hat, es ist wie bei einer Badeente, nicht? Man kann sie zwar untertunken, aber dann springt sie umso schwungvoller wieder hoch und gewinnt Luft, nicht? Also das ist in der Tat so. Aber ich bin ja nicht hier, um die Illusion der Urgemeinde zu zerstören, sondern im Gegenteil unsere Gewissheit grundzulegen. Und ich möchte gerne mit euch zusammen den Text, der das Hauptthema bietet, zusammen untersuchen. Ich habe ihn auch noch einmal in einer Übersetzung angeboten. Ihr könnt selbstverständlich auch in eure Lutherbibel euch orientieren. Wir gehen in den Galaterbrief und haben als Orientierungstext für den ganzen Tag, werden vieles heranziehen noch, Galater 2, 11 bis 21. Wir sind, ich habe euch eine Gliederung angeboten, wenn ihr das nacharbeiten und vertiefen wollt, hier in dem historischen Bericht des Paulus, in seinem Schreiben an die Galater. Denn Paulus hat Sorge um die Gemeinde in Galatien, weil sie genau mit dem Problem zu tun hat, das die Apostelgeschichte auch beschreibt, nämlich die Frage, was ist für Christen verbindlich? Was ist für Christen verbindlich? Wonach sollen sie leben? Was ist die Grundlage, die Wahrheit des Evangeliums? Ich lese zunächst vor, was dort in Antiochien passiert ist, und dann werden wir bald merken, wie viel in diesem Abschnitt an Grundlegung für den Glauben liegt. Als aber Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochien gekommen war, trat ich ihm Auge in Auge entgegen, weil er als schuldig erwiesen war. Bevor nämlich einige Abgesandte des Jakobus kamen, hielt er, Petrus, Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab aus Furcht vor denen aus der Beschneidung. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Judenchristen, sodass sich sogar Barnabas durch ihre Heuchelei bzw. zu ihrer Heuchelei mit fortreißen ließ. Jedoch, als ich sah, dass sie nicht den rechten Weg wandelten, gemäß der Wahrheit des Evangeliums, sagte ich zu Kephas im Beisein aller, das heißt vor der ganzen Gemeinde: Wenn du, obwohl du ein Jude bist, wie ein Heide und nicht nach den gesetzlichen Vorschriften lebst, mit welchem Recht zwingst du dann die Heidenchristen, nach den Vorschriften des Gesetzes zu leben? Was ist hier passiert? In Antiochien gab es eine gemischte Gemeinde. Das heißt, Judenchristen und Heidenchristen waren in einer Gemeinde, feierten zusammen das Abendmahl, wussten sich alle als Töchter und Söhne Abrahams. Sie glaubten an Christus und wussten, in Christus haben wir das volle Heil. Wir haben Christus und sonst brauchen wir nichts. Petrus, als einer der Apostel, der einerseits in Jerusalem verankert war, dort natürlich als der erste Jünger, wie es auch nach der Auferstehung sehr schön in der Apostelgeschichte zu greifen ist, die Säule war, der Führende, also verbunden in Liebe mit den Judenchristen in Jerusalem, hatte keine Probleme in Antiochien das Abendmahl zu feiern mit Heidenchristen, also Christen, die nicht aus dem Judentum kamen, die nicht beschnitten waren. Denn er wusste, Christus ist für alle Menschen gestorben und sein Tod, seine Auferstehung bringt allen das Leben. Jetzt passierte es aber, dass einige von Jerusalem kamen, die sich auf den Jakobus bezogen. Jakobus, der Bruder des Herrn, das ist für die evangelisch groß geworden unter uns kein Problem. Für diejenigen, die katholisch sind, ist das vielleicht eine Neuheit, dass das Neue Testament tatsächlich von leiblichen Geschwistern Jesu ausgeht. Jakobus, der Herrenbruder, ist also ein leiblicher Bruder Jesu, der freilich erst nach der Auferstehung zum Glauben kam. Jakobus selbst war der Sprecher der Judenchristen in Jerusalem, sodass wir praktisch sagen können, Jakobus war der Anwalt judenchristlicher Interessen. Der Bruder des Herrn. Wir wissen jetzt nicht, ob er selber das veranlasst hat oder ob nur einige Musterschüler ins Land gingen und versuchten, im Namen ihres Lehrers Punkte zu machen. Auch das ist durchaus möglich, spielt hier auch nicht die Hauptrolle. Auf jeden Fall hat jetzt Petrus plötzlich sich zwischen den Stühlen gesehen. Er wollte die Heidenchristen zwar nicht verleugnen, wollte es aber natürlich mit Jerusalem nicht verderben. Und als ein Brückenbauer, Pontifex, der er schon von Anfang an sein sollte, als ein Brückenbauer hatte er jetzt weder links noch rechts richtig am Ufer seine Befestigung und landete voll auf dem Bauch. Das heißt, er setzte sich zwischen alle Stühle. Er distanzierte sich von den Heidenchristen und feierte nicht mehr Abendmahl mit ihnen, sondern an getrennten Tischen. Das kennen wir noch aus unserer Kindheit, nicht? Wenn wir bei Familienfeiern immer an den Katzentisch gesetzt wurden, weil wir noch nicht voll zählten, so haben die armen Heidenchristen also dann Abendmahl am Katzentisch bekommen, nicht wie die kleinen unmündigen Kinder, und waren damit von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Nun könnte man natürlich sagen, ja, so what? Dann gibt es eben zwei Abendmahlsfeiern, nicht? Und man macht es in verschiedenen Räumen, nicht? Warum auch nicht? Das konnte Paulus aber nicht akzeptieren. Sondern Paulus hat nicht nur dem Kephas das ins Ohr geflüstert, sondern öffentlich hat er ihm widersprochen. Und das hat man in der Urgemeinde nur getan, wenn es um ein öffentliches Interesse ging. Also dieses jemanden ansprechen auf ein Versagen in der Öffentlichkeit, das war die letzte Stufe in einer Gemeinde, um einen Sünder praktisch zu konfrontieren, dann wenn es für die ganze Gemeinde schädlich war. Warum hat sich Paulus so aufgeregt? Nun, es wird im Folgenden deutlich: Für Paulus ging es um die Grundlage des Glaubens. Deshalb, weil die Jakobusleute den Heidenchristen absprachen, dass sie, die an Christus glaubten, das ganze Heil hatten, Dadurch, dass sie praktisch den Heidenchristen sagten, erst wenn ihr euch zusätzlich beschneiden lasst, also Christus und Mose akzeptiert und zur Glaubensgrundlage macht, dann erst habt ihr das volle Heil. Hat Paulus ganz offensichtlich Jesus Christus selbst den Glauben und das Evangelium verraten gesehen. Und das soll uns nun beschäftigen. Was hat den Paulus denn hier an diesem Punkt so in Rage gebracht? Was hat er hier denn als Wahrheit des Evangeliums so grundlegend gesehen, dass er sagt, jemand, der das anders sieht, der hat kein Evangelium? Denn so beginnt er seinen Galaterbrief. Sie verkündigen ein anderes Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Glaube hat mit Wahrheit zu tun. Glaube hat mit Evangelium zu tun. Und die Wahrheit des Evangeliums will im Gespräch, im Gebet, im Bibelstudium erkämpft werden. Sie ist nicht selbstverständlich. Welche Möglichkeiten hat nun Paulus? Und da komme ich zu dieser seltsamen Skizze, die ich auf einer der Seiten habe. Welche Möglichkeiten hat nun Paulus denn grundsätzlich? Welche Möglichkeiten hatte die frühe Gemeinde, um die Wahrheit, das Wissen des Glaubens zu begründen und zu finden? Nun, wir sagen ganz einfach, es ist doch ganz klar, wir haben doch das Neue Testament. Aber die ersten Christen hatten noch kein Neues Testament. Sie hatten ihre Schrift, und wenn im Neuen Testament Schrift steht, meint es immer das Alte Testament. Das Alte Testament ist wohl Grundlage des christlichen Glaubens, aber es ist nicht die hinreichende Grundlage des christlichen Glaubens, denn das Evangelium geht ja über das Alte Testament hinaus. In Christus ist ja das Wort Gottes selbst Fleisch und greifbar geworden. Dann sagen wir, wenn es das Neue Testament noch nicht ist, weil das ja erst entsteht, dann sind es doch die Apostel als Zeugen. Das heißt, der christliche Glaube gründet sich auf das Zeugnis der Apostel. Das geht gut, solange ich nur Paulus kenne. Als die Galater nur Paulus hatten, konnten sie das Evangelium ohne Probleme von Paulus hören. Wisst ihr, was das eigentliche Problem in diesem Konflikt in Antiochien war und was die Gemeinde völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hat? Dass hier Apostel gegen Apostel standen. Das war die größte Krise der Urgemeinde. Nicht solange alle Apostel mit einem Zeugnis, mit einem Mund sagen, was die Wahrheit des Evangeliums ist, worin unser Glaube gründet, worauf wir uns verlassen können im Glauben, war es für die Gemeinde natürlich einfach. Sie alle hatten den Auferstandenen gesehen und das, was der Auferstandene ihnen sagte, geben sie uns weiter als gemeinsamer Chor. Es kann sein, dass wir uns noch gar nicht bewusst gemacht haben, dass gerade in diesem Text, aber in der Apostelgeschichte ist das auch so, sich durchaus Apostel widersprechen konnten. Apostel konnten sich widersprechen. Und zwar nicht, dass der eine Schwarzbrot wollte, der andere Weißbrot. Man einigt sich dann, dann geht es wenigstens auf, nicht? Wie beim Frühstücksbuffet, wenn jeder was von etwas nimmt, dann reicht es für alle. Sondern in zentralen Fragen haben Apostel miteinander gerungen. Wie kann dann Paulus argumentieren? Nun, er spricht von dem einen Evangelium. Nun, wenn wir Evangelium hören, dann sagen wir ja, meinst du das nach Lukas, nach Markus oder nach Matthäus? Aber das Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind ja Zeugnisse vom Evangelium von Jesus Christus. Und nach aller Wahrscheinlichkeit gab es diese Schriften auch noch nicht, als Paulus lehrte. Sie sind nicht vor Paulus entstanden in dieser schriftlichen Form, sondern erst danach verfasst worden. Das eine Evangelium ist das Zeugnis des auferstandenen Jesus. Lukas hat es am schönsten deutlich gemacht. Ist euch das schon aufgefallen? Der Auferstandene erscheint nicht nur seinen Jüngern und sagt, denkt an alles, was ich euch gelehrt habe, und ich sage nur, ich lebe und der Rest ist Hausaufgabe. Sondern nach Lukas heißt es, dass zwischen Ostern und Himmelfahrt Jesus seine Jünger belehrte. Das heißt, die Jünger hatten bei all dem, was sie mit Jesus erlebten und von ihm lernten, so wenig verstanden, dass der Auferstandene nicht sagen könnte, ihr müsst euch nur an den Unterricht erinnern. obwohl sie 3 Jahre Bibelschule hatten, mit korrektem Abschluss in Jerusalem, nicht, hat das nicht genügt, denn sie hatten Augen und sahen nicht, sie hatten Ohren und hören nicht. Und bis zum Schluss, man sieht es daran, alle Männer sind davongelaufen. Ich weiß, ihr Frauen, das geht euch täglich so, dass die Männer immer dann, wenn es was zu tun gibt, davonlaufen. Aber hier ging es ja um die Wahrheit des Evangeliums und insofern war es da besonders schlimm. Das heißt, es gibt keine Kontinuität, keine Verlässlichkeit für das Evangelium auf Seiten der Menschen. Die Kontinuität, die Verlässlichkeit des Glaubenswissens liegt alleine in Gott und in seinem Zeugnis. Wenn wir dann sagen, woran glauben wir eigentlich? Dann würden viele Christen spontan sagen, ich glaube an die Bibel. Ich weiß, was ihr meint. Und ich kann es auch ganz teilen. In diesem positiven Sinne glaube ich auch an die Bibel. Aber wenn euch dann andere das um die Ohren schlagen und sagen, aber das ist doch nicht der christliche Glaube, dass man an ein Buch glaubt. Wir sind doch nicht der Islam, kommt dann heute immer, dass wir eine Buchreligion wären, ist die Kritik nicht ganz unberechtigt. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Denn Glaube ist auf eine Person, ist auf Gott bezogen. Aber, ich hoffe, ihr habt das Vertrauen zu mir, ich will jetzt hier nicht den liberalen Theologen zelebrieren, sondern ich will unser Glaubenswissen stärken. Was meinen wir, wenn wir sagen, wir glauben an die Bibel, wir glauben an das Neue Testament? Nun, das, was man hier in dieser Skizze abgestuft sieht. Wir glauben an Jesus Christus, denn Glauben, das bedeutet immer Glauben an. Und im folgenden Text wird es auch so gesagt werden, Christ werden bedeutet gläubig werden, zum Glauben kommen an Jesus Christus. So sagt Paulus dann im folgenden Text, Galater 2, Vers 16, wir sind, obwohl wir Juden sind, an Jesus Christus gläubig geworden. Glaube bezieht sich auf die Person Gottes. Wir glauben an den lebendigen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt sind wir aber nicht Apostel und wir sind nicht Paulus. Das heißt, wir waren am Ostersonntag nicht dabei, als der Auferstandene erschien, und wir waren auch nicht in Damaskus dabei. Und wären wir in Damaskus dabei gewesen, dann hätten wir es entweder blitzen sehen oder donnern hören. Auf jeden Fall mitgekriegt hat das Ganze nur Paulus, wie wir wissen, in der Apostelgeschichte. Für die anderen war es ja nicht die Offenbarung. Das heißt, dass wir Jesus Christus nicht unmittelbar heute sehen, greifen und beweisen können, sondern wir können ihn greifen in dem, was er uns geschenkt und offenbart hat, sein Evangelium, seine gute Nachricht. Nämlich die gute Nachricht, dass Gott uns vollkommen liebt, und zwar ungeachtet all unserer Voraussetzungen, Heide oder Jude, so wie wir sind als Sünder. Und dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns auf die Welt schickte. Und dass der uns so geliebt hat, dass er nicht nur von dieser Liebe sprach, sondern sie gelebt hat bis zur letzten Konsequenz seines Sterbens. Und dass dieses Sterben nicht das Ende war der Liebe Gottes, nicht das Ende auch der Liebe und des Lebens Jesu, sondern dass Gott der Vater ihn auferweckt hat und hat ihn bestätigt und damit sein Leben, seine Liebe zu uns bestätigt und in Kraft gesetzt und damit unser Leben begründet. Das ist das eine Evangelium, das es nicht aufzuweichen gibt. Das Evangelium, das eigentlich nur einen Inhalt hat. Und wenn wir es knapp machen wollten, dann könnten wir die Frage, was ist der Inhalt des Evangeliums, mit 2 Worten beantworten. Jesus Christus. Wir glauben an den Auferstandenen, für uns gekreuzigten Auferstandenen, Jesus Christus. Glauben ist eine Beziehung. Glaube ist eine Beziehung. Das ist das Entscheidende, was uns den ganzen Tag heute begegnen wird. Aber eine gewisse Beziehung und hat deshalb mit Wissen zu tun. Nun waren wir immer noch nicht bei Damaskus dabei und am Ostersonntag, sodass wir dann sagen können, woher wissen wir denn, was Jesus als Evangelium seinen Jüngern offenbart hat? Wir wissen es in dem Zeugnis und durch das Zeugnis der Apostel. Und insofern seht ihr hier eine Abstufung. Und hätte ich eine Tafel, dann könnte ich jetzt noch zusätzlich einen römischen Brunnen malen, in dem man das sehr schön deutlich machen kann. Ihr kennt römische Brunnen mit mehreren Schalen. Die untere Schale immer etwas weiter gefasst als die obere. Und das Wasser ergießt sich von der oberen in die untere Schale. Es ist immer das gleiche Wasser. Aber es ist ganz klar, es fließt so rum und nicht andersrum. Das Gefälle ist immer eindeutig. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus ist eins. Und das ist das, was Paulus im Galaterbrief sagt. Ein Evangelium gibt es, nicht verschiedene. Und jemand, der ein anderes Evangelium verkündigt, der verkündigt nicht Jesus Christus. Es geht um Wahrheit und Lüge. Das ist in einer Zeit des Pluralismus heute etwas ungewohnt, dass man sagt, die Wahrheit ist nicht vielfältig. Man hat dann gerne gesagt, die Wahrheit ist wie ein Elefant. Der eine packt den Rüssel, der andere das Ohr, der dritte den Schwanz und der vierte den Fuß. Und alle beschreiben den Elefanten, da kommt ganz Verschiedenes bei raus. Aber irgendwo haben sie alle recht. Das ist so die neuzeitliche Meinung von Wahrheit, die wir gesellschaftlich haben. Nein, Paulus sagt, es gibt ein Evangelium. Aber dieses eine Evangelium finden wir in der vielfältigen Bezeugung der Apostel. Und hier sind wir jetzt plötzlich gefragt, denn wir können den Text Galater 2 nicht lesen, ohne uns selbst zu fragen, auf welche Seite stellst du dich? Wer hat Recht? Das heißt, dass wir als Christen in der Tat erwachsen werden im Glauben, indem wir selber fragen, im apostolischen Zeugnis, im Neuen Testament, was ist die Wahrheit für mich in unserer Situation an diesem einen Punkt? Der Punkt, um den es damals ging, war die Frage, müssen sich Heiden beschneiden oder nicht? Paulus hat energisch vertreten, wenn das Evangelium ist, das Gott uns voraussetzungslos, bedingungslos liebt, wenn das Evangelium ist, dass nur Jesus Christus unser Heil ist, dann darf es keine weiteren Bedingungen geben. Egal, zu welchem Volk einer gehört, ob er beschnitten ist oder nicht. Nicht einmal das Gesetz des Mose darf Jesus einschränken. Ritualgesetze, die fragen, ob man sich die Hände vor dem Essen waschen muss, das ist zwar aus medizinischen Gründen ganz zuträglich, aber kultisch ist es für Paulus nicht relevant. Beschnitten oder unbeschnitten, alleine Christus ist der Maßstab. Und wir kommen damit zu der Frage, was hat Paulus hier so dringend gemacht? Und das wird in den folgenden Worten deutlich. 15 folgende Galater 2. Hier widerspricht also jetzt Paulus dem Petrus und er argumentiert, warum ist er dagegen, dass der Petrus die Tischgemeinschaft mit den Heiden aufgibt? Wir also, ich, Paulus, du, Petrus, Jakobus und Barnabas, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder heidnischer Herkunft. Jawohl, wir sind geborene Juden und nicht diese typischen Heiden. Das stimmt. Es unterscheidet uns etwas als Israel von den Völkern. Aber sind wir deshalb schon im Heil? Sind wir deshalb schon gerecht? Brauchen wir deshalb Christus nicht? Nein, Vers 16. Weil wir aber als Judenchristen wissen, dass der Mensch nicht aufgrund von Tora-Observanz, das heißt von Gesetzesgehorsam, gerechtfertigt wird, sondern ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir aufgrund des Glaubens an Christus gerechtfertigt werden und nicht aufgrund von Tora-Observanz, Gesetzesgehorsam. Denn aufgrund von Tora-Observanz, Gesetzesgehorsam, wird kein Fleisch gerechtfertigt werden, wie die Schrift sagt. Wir können jetzt überrascht sein und sagen, warum kommt er hier auf die Rechtfertigungslehre? Es ging doch nur um Abendmahlsgemeinschaft. Das Evangelium ist immer das eine Evangelium von dem einen Jesus Christus und da geht es immer um das ganz Grundlegende. Heute geht es nicht um Beschneidung. Ihr werdet euch aber im Text sofort wiederfinden, wenn ihr fragt, was wird heute als zusätzliche Bedingung zum Glauben an Jesus Christus formuliert? Ist es wirklich so, dass wir das Evangelium so verkündigen, dass wir sagen, Gott liebt dich voraussetzungslos und bedingungslos? Und alles, was du brauchst, um in Ewigkeit Heil zu haben, ist Jesus Christus in Person und sonst nichts. Oder kommen wir nicht und sagen, halt, das stimmt ja nicht so ganz. Rechtfertigung ja, aber dann muss ja noch die Heiligung dazukommen. Bei uns ist nicht die Beschneidung, bei uns ist die Heiligung. Oder Rechtfertigung ja, aber der Mensch muss doch von sich aus glauben. Dann sagen wir, Christus und Glauben sind Bedingungen. Oder, wenn wir katholisch sind, die Gnade des Sakraments, ja, aber dann muss ja noch die gelebte Liebe dazukommen. Erst mit Glaube plus Caritas bin ich am jüngsten Tag dabei. Oder wir sagen, wir sind zwar aus Glauben gerechtfertigt in der Gegenwart, das heißt aber noch nichts, wie wir am jüngsten Tag dastehen. Am jüngsten Tag werden wir gefragt, okay, alles, was du vor deiner Bekehrung gelebt hast, das ist dir durch Christus vergeben worden. Erste Rechtfertigung. Jetzt aber musst du dich bewähren in der Gnade. Und am jüngsten Tag zählt die Summe von Gnade bis zur Bekehrung und gelebtem Leben zwischen Bekehrung und jüngsten Tag. Paulus würde bei all diesen Theologien genauso öffentlich uns widersprechen wie damals. Hatte Paulus was gegen das Alte Testament? Nein. Hatte Paulus was gegen Heiligung? Nein, er hat sie gepredigt. Hatte er etwas gegen den Glauben? Überhaupt nicht. Das war das eine Thema, das er hatte. Er hatte nur etwas gegen das Und. Nämlich das Verständnis, dass man Christus ergänzen muss. Was wird uns am jüngsten Tag, wenn wir vor Gott stehen, retten? Was wird dort Grundlage unserer Rechtfertigung sein? Jetzt guck bitte nicht in dein Tagebuch und in deinen Kalender und sag, ja, ich muss noch ein bisschen zulegen, nicht? Nächstes Jahr muss ich noch ein paar Aktionen machen oder wir müssen Langensteinbach noch mal einen fünften Stock aufsetzen, dann haben wir sowieso den Himmel erreicht, nicht? Und nach dem Modell von Genesis 11, wir schaffen das schon, wir bauen es langsam hoch, obwohl man wirklich gut wohnt oben, man wohnt wirklich gut oben. Das, was das Missverständnis war der ersten Christen, dass wir Christus ergänzen müssen. Dass wir Christus ergänzen müssen. Dass Christus eine zutreffende Bestimmung ist für das Heil, aber keine hinreichende. Und das finde ich als Theologe, als Prediger, als Seelsorger jeden Tag. Wir können fast alle unsere Probleme, die wir im Leben haben, reduzieren auf die alte Irrlehre, Evangelium wäre Christus plus. Plus X. Der eine hat seine Jungschar als X, der andere seine vollkommene Kindererziehung, der dritte seine eigene Heiligung und der vierte seinen eigenen Glauben. Glaube ist nicht das, was zu Christus dazukommt. Dann wäre ich wieder bei dem Modell, Christus, um dir zu glauben, muss man aber einen großen Glauben haben. Sondern Glaube ist die Entfaltung, ist das Erkennen dessen, was wir in Christus haben. Am jüngsten Tag werden wir nach Römer 8, 31 folgende vor Gott stehen. Und dann stellt Paulus die Frage, wer will uns dann verklagen? Wir würden jetzt sagen, das traut sich keiner. Ich bin so super in meiner Heiligung, ich bin ein so toller Christ, da fällt auch den Engel nichts mehr ein. Das ist nicht die Antwort des Paulus. Sondern die Antwort des Paulus ist, wer will uns verklagen? Nun, er könnte ergänzen viele. Der Widersacher, der Satan, könnte uns verklagen. Der kennt uns besser, als uns lieb ist. Es könnten uns die Engel verklagen, die uns gesehen haben. Aber was noch viel naheliegender ist, es könnte unsere ganze Umwelt, unsere Familien, die uns nicht nur mit dem Sonntagsgesicht kennen, sondern mit dem Alltagsgesicht, all die könnten uns verklagen. Und Paulus gibt die Antwort und sagt, niemand kann uns verdammen. Gott selbst ist es, der uns begnadigt. Gott selbst ist es, der uns begnadigt. Das heißt, am jüngsten Tag treten wir vor Gott. Und während wir unsere Leporello-Kalender noch sortieren und sie demonstrativ runterfallen lassen, damit auch alle Erzengel sehen, wie viele gute Taten wir getan haben, guckt Gott gar nicht auf uns, wenn er die Gerechtigkeit sieht, sondern er schaut auf Jesus Christus. Und er sagt, du bist vollkommen gerecht. Du bist vollkommen wohlgefällig für mich. Du hast alles, was ich bei dir suche. Er schaut nämlich auf seinen Sohn Jesus Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist, 1. Korinther 1, Vers 30, unsere Erlösung. Christus ist unsere Heiligung. Das heißt, nichts muss zu Christus dazukommen, dass wir am jüngsten Tag vollkommen sind. Aber wenn das denn stimmt, dass Christus alles ist, was wir brauchen, dann in der Tat ist es spannend, unseren Glauben zu entfalten. Denn dann in der Tat kann sich an unserem Leben noch vieles ändern. Und das wird heute Mittag und heute Abend ja das Thema sein. Am jüngsten Tag werden wir gerechtfertigt sein aufgrund der Vollkommenheit Jesu Christi. Gott nennt uns beim Namen und sieht uns gleichzeitig in Christus und Christus in uns. und spricht uns frei. Er begnadigt uns. Das heißt, entlastet von jedem Plus und jeder zusätzlichen Bedingung. Aber Römer 8 geht noch weiter. Wer will uns verurteilen? Wer will gegen uns auftreten? Christus selbst ist hier. Und der tritt für uns ein, als der, der für uns gekreuzigt und für uns zu unseren Gunsten auferstanden ist. Habt ihr schon eine solche Gerichtssituation erlebt? Der Richter sagt, begnadigt. Der Anwalt fällt ihm ins Wort, halt, ich will doch mein Plädoyer noch halten. Und der Richter sagt, ich habe aber schon freigesprochen. Und der Anwalt sagt, ich habe mein Plädoyer zu halten. Soll ich euch was sagen? Euch zugute fällt sich Gott selbst ins Wort. Vater und Sohn reden gleichzeitig euch zugute. Was Paulus sagen will, ist nicht, dass die sich nicht einig sind. Sie sind es ja gerade. Dass sie nämlich euch lieben und ohne euch nicht die Ewigkeit verbringen wollen. Dass ihr so wertvoll für ihr seid, dass sie alles für euch geben und für die Gemeinschaft mit euch. Ist das nicht eine wunderbare Vorstellung? Wir sind am jüngsten Tag dort und angesichts der Wahrheit werden wir erschrecken über unser Leben. Und wir hören gleichzeitig die Stimme des Vaters und des Sohnes, die sagen, frei, begnadigt in Ewigkeit. Das dürfen wir hoffen. Nein, das dürfen wir wissen. Glaubenswissen. Denn wäre es anders, dass es eine zusätzliche Bedingung zu Jesus Christus gäbe, dann in der Tat könnten wir nur vage hoffen. Dann könnten wir sagen, ich glaube, ich werde am jüngsten Tag irgendeine kleine Tür finden, durch die ich flutschen kann. Aber wir könnten es nicht wissen. Das wäre Arroganz. Und so hat schon Paulus bei den Korinthern und Philippern mit welchen kämpfen müssen, die sich für die Vollkommenen gehalten hatten. Und Paulus, der so heilsgewiss ist, erschränkt sich selber in Philipper 3,1 und sagt, ich behaupte nicht, dass ich vollkommen sei. Ich behaupte nicht, ich hätte das Ziel, das ewige Leben. Ich hätte den Christus schon ergriffen. Nein, ich bin von ihm ergriffen. Und ich jage ihm nun nach, nachdem ich von ihm gehalten bin. Das ist unsere Gewissheit. So wie ich als kleines Kind, wenn ich mit Vater oder Großvater ging, den Finger meines Großvaters hielt, mit ganzer Kraft, wir Männer halten uns fest, nicht damit der Opa nicht fällt, und er hat mit seiner ganzen Hand mein Gelenk umgriffen, um mich zu halten, wenn es wirklich drauf ankommt. Denn wenn ein Kind stolpert, dann lässt es als erstes den Finger los, nicht, und fällt hin. So hat mich Christus ergriffen. Und er hat gesagt, wen ich einmal ergreife, den halte ich fest. Und das wird uns im Evangelium zugesagt. Warum ist es so wichtig, dass wir uns so umständliche Gedanken machen, dass wir es hier nicht mit einem Buch zu tun haben wie andere Bücher, dass wir beim Zeugnis der Apostel es nicht mit vielen Meinungen zu tun haben, ohne eine Einheit dahinter? Warum ist es so wichtig, dass Jesus selbst als Auferstandener das Evangelium noch einmal ausdrücklich nach der Auferstehung sagt? Weil unser ganzes Heil in dieser Gewissheit liegt. Und Paulus macht hier etwas wie im ganzen Römerbrief und Galaterbrief Überraschendes. Er sagt, wir sind bereits gerechtfertigt worden. So könnte ein Jude nie reden. Ein Jude könnte nur sagen, wir werden einmal gerechtfertigt werden als Beschnittene, die dann Gottes Gebote gehalten haben. Glauben heißt Wissen. Aber heißt das dann, dass wir selbst sicher heilssicher sein dürfen? Einige von euch werden die Unterscheidung kennen von Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Eine ganz alte Diskussion. Securitas ist Heilssicherheit. Nein, die dürfen wir nicht haben. Und viele Christen haben den Eindruck, ja, ich darf es nur vage hoffen, aber wenn ich mich zu sehr dran freue, ist es schon wieder arrogant. Nicht nach dem Motto, Hochmut kommt vor dem Fall. Nein, das ist nicht die Unterscheidung. Was ist die Unterscheidung von einer schlechten Heilssicherheit und der Heilsgewissheit, die wir haben sollen? Heilssicherheit gründet in mir selbst. Wenn ich sage, ich habe Christus ergriffen und ich habe ja auch noch Theologie studiert und ich predige auch noch, ich falle nie vom Glauben ab, das wäre Heilssicherheit. Aber ihr habt diesen schwäbischen Konjunktiv, wäre gehört, nicht? Es sei ferne von mir, so etwas zu sagen. Heilsgewissheit ist sich nicht weniger sicher. Du darfst dir, ja du sollst dir deines Heils ganz, ganz, ganz gewiss sein. Du darfst dir sogar sicher sein. Aber Heilsgewissheit ist nicht Selbstsicherheit, sondern Heilsgewissheit ist Christus Gewissheit. Und wenn wir hier jetzt demütig sind und sagen, ich will Christus nicht festlegen, tue ich ihm keinen Gefallen. Nicht, wenn einer dem anderen eine Heiratserklärung macht, ein Heiratsangebot und fragt ihn, und der andere darauf reagiert oder die andere und sagt, na, ich will dich ja nicht so festlegen. Ist das nicht genau das, was der Liebende hören will? Sondern eine Liebeserklärung will ein klares Ja. Wenn ich einem anderen ein Riesengeschenk mache, weil ich ihn liebe, und der sagt, ach nee, das kann ich ja nicht annehmen, dann ist das schwäbisch, aber es ist deshalb noch nicht geistlich. Also nicht, dass ihr meint, ich habe was gegen Schwaben, ich fühle mich als Schwabe, deshalb rede ich von meinesgleichen, nicht als Angenommener. Das heißt, wir sollen uns, ja, geboren bin ich ja in Köln, ich will nicht arrogant wirken, nicht? Das heißt, wir sollen tatsächlich wissen, dass Gott uns liebt. Wir sollen wissen, dass Christus uns erwählt hat. Woher soll ich aber wissen, dass ich jetzt erwählt bin, dass er für mich gestorben ist? Unsere Heilsgewissheit gründet in der universalen Liebe Gottes. Könnten wir vom Evangelium her nur sagen, Gott liebt nur einige? Und jetzt kannst du hoffen, du gehörst dazu. Christus ist für einige gestorben, nämlich für die späteren Christen. Dann wäre immer meine Anfechtung, wie beim alten Luther, nicht? Ja, gehöre ich denn dazu oder nicht? Worin gründet die christliche Heilsgewissheit? In der Gewissheit, Gott liebt alle Menschen. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der von Gott nicht vollkommen geliebt ist. Und jeder, der das erkennt und auf sich bezieht, darf sich sicher sein, es gilt auch ihm, weil es allen Menschen gilt. Du musst nur irgendwie von Adam herkommen. Das tust du, sei beruhigt. Was immer die Evolution sagt, ich will jetzt auch nicht auf Kreationismus eingehen, das ist eine Frage, die davon unabhängig ist. Nicht? Du musst nur ein Sünder sein, denn Gott liebt die Sünder. Wenn du sagst, ja, das kann, bemühe dich nicht, das klappt von selber. Sünder sind wir alle. Das heißt, wir sind so, wie wir sind, von Gott vollkommen geliebt. Und das Zweite, Christus hat die ganze Welt mit sich versöhnt. Also nicht nur die späteren Christinnen und Christen. Dann können wir wieder sagen, bin ich es oder bin ich es nicht. Die ganze Welt ist bereits mit Gott versöhnt. Was passiert beim zum Glauben kommen? Ich erkenne das, was schon Jahrtausende für mich wahr ist. Ja, der Epheserbrief geht noch eins weiter und sagt, vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4, hatte Gott uns schon im Blick und hat gesagt, ohne den will ich das ewige Leben nicht feiern. Das ist eine Gewissheit, die es lohnt. Wir haben gestern schon mal gesagt, im Himmel werden wir nichts weiter erfahren, objektiv, als wir jetzt schon wissen. Das Evangelium enthält alles, was den Himmel zum Himmel machen wird. Der einzige Punkt ist, wir werden dann erkennen, was wir jetzt schon wissen können. Aber wir dürfen auch jetzt schon erkennen, was wir wissen. Und das ist das Faszinierende am Glauben. Warum es sich lohnt, in diesem Neuen Testament das Zeugnis der Apostel zu studieren. Bei der Vielstimmigkeit der Apostel nach dem einen Evangelium zu fragen, nach der Mitte und nichts als Jesus Christus zuzulassen. Und welche Rolle hat dann der Glaube? Der Glaube ist dieses Erkennen Jesu Christi. Der hebräische Wortlaut, das hebräische Wort für Glauben, gefällt mir besonders gut. Also ich will euch jetzt nicht Sprachen noch beibringen, nicht, entschuldige, das ist das zweite Mal. Mir geht es nur um die Bedeutung. Es heißt nämlich, sich festmachen in, sich gründen in, sich verstehen von etwas her. Das ist Glaube. Dass ich mich festmache in Gottes Liebe, dass das mein Anker ist und ich nichts anderes als Lebensgrundlage will. Ich schaue nicht in den Spiegel, um zu wissen, wer ich bin. Ich schaue nicht in mein Tagebuch und nicht in meinen Kalender, um zu sagen, bin ich fleißig oder faul. Ich schaue in das liebende Angesicht Jesu Christi und sage, ich werfe mich auf dich. Ich verlasse mich selber auf dich. Wie schön ist diese Umschreibung im Deutschen für Glauben. Glauben bedeutet sich verlassen. Mich verlassen, meine Werke, meinen Stolz, meine Depression, meine Verbitterung, meine Hoffnungslosigkeit, meine Fixierung auf das, was ich tue. Mich verlassen und mich ganz fallen lassen in Gottes Liebe, in Jesus Christus. Und Paulus sagt in Römer 8 im Anschluss an diese Gerichtsszene nicht, und deshalb dürft ihr vage hoffen, dass es bei euch auch mal so ist, sondern er sagt, ich bin gewiss, dass mich nichts scheiden kann von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus. Seid euch gewiss, Glauben heißt nicht vage hoffen, Glaube heißt Wissen. Das Wissen, das Gott uns im Evangelium schenkt. Und dass ihr dazugehört, das dürft ihr wissen. Denn ihr müsst nicht mehr sagen als Jesus Christus, von dir will ich mich lieben lassen. Dein Leben und Sterben zu meinen Gunsten soll meine Lebensgrundlage sein. Ich möchte am jüngsten Tag mit dir vor Gottes Augen verschmelzen. Ich möchte in dir sein und du sollst in mir sein. Und jedes Plus, das ich zum Selbstverständnis dazu setze, das streiche mir durch mit dem Zorn eines Apostels Paulus und entlarve alle Additionsmodelle meiner Heiligung. Heilig sein bedeutet Gott geweiht sein. Heilig sein bedeutet nicht Gott noch Nachhilfeunterricht geben. Vielen Dank.